Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Und wie immer bin ich heute nicht allein, sondern werde begleitet von meinen einzigartigen, eloquenten, gut aussehenden Partnern. Das wäre zum einen Professor Andreas Thalheimer.
Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, an den Endgeräten.
Und Tariq Abunay.
Ich freue mich auch und das wird toll, toll, toll. Eine tolle Gästin.
Ja, das stimmt. Und die stellt sich jetzt auch vor.
Ja, hallo. Tanja Kronis ist mein Name. Ich durfte sogar schon mal hier sein, vor nicht allzu langer Zeit. Ich leite zusammen im Team die klinische Ethik am Unispital in Zürich und bin auch Professorin assoziiert am Institut für biomedizinische Ethik an der Uni Zürich und auch an der ETH, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich.
Tanja, du bist ja jetzt heute das zweite Mal Gästin hier in unserem schönen Podcast. Wir haben das letzte Mal vor knapp anderthalb Jahren miteinander gesprochen. Das Thema damals war Stigmatisierung von Adipositas-Betroffenen, Stigmatisierung der Krankheit. Wir haben auch ein bisschen angerissen damals schon die Stigmatisierung der zum damaligen Zeitpunkt aufkommenden medikamentösen Therapie. Jetzt so mit ein bisschen Abstand, knapp zwei Jahre später. Was haben die Medikation, die uns zur Verfügung steht, an der Wahrnehmung von Adipositas als Erkrankung verändert, aus deiner Sicht?
Also ich glaube, erstmal ist es angekommen in weiten Teilen der Gesellschaft, dass es tatsächlich etwas gibt, was therapierbar ist. Also dass man durch ein Medikament offensichtlich etwas erreichen kann, in einen Kreislauf eingreifen kann und tatsächlich etwas bewirkt. Und das hilft natürlich ein Stück weit zu verstehen, dass Adipositas selber nicht eine reine Willensfrage ist. Man isst einfach zu viel, weil man sich nicht beherrschen kann, Impulskontrolle, ne, weil man in diese Richtung geht. Und da merkt man dann schon, dass die Leute verstanden haben, dass das etwas ist, wo man in einen biologischen Ablauf eingreifen kann und das offensichtlich dann halt hilft, da zum Beispiel auch sehr massiv auch an diesem Problem auch zu arbeiten.
Also wenn es eine Tablette gibt oder eine Spritze, dann ist es auch eine Krankheit.
Genau, so ein bisschen ist das so. Und man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, genau das, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass natürlich auch eine Medikalisierung eines Problems ist, was durchaus auch andere Wurzeln hat, die ja komplex sind, unter anderem eben die industriell verarbeiteten Lebensmittel.
So ein bisschen auch diese Diskussion, die wir vom ADHS kennen, oder? So, ist das jetzt wirklich ein Symptom, was neu ist? Mhm. Damals hat man Zappel-Philipp gesagt, heute ist ein ADHS-Kind. Oder inwieweit wird es medikalisiert, weil wir plötzlich Ritalin als Therapie beispielsweise haben?
Absolut.
Früher gab es keine Therapie. Es geht so in dieselbe Richtung. Ist das, was du meinst?
Ein Stück weit ja. Aber hier ist es ja noch zusätzlich so, dass bei ADHS, gut, da gibt es ja natürlich auch unterschiedliche Ansichten zu, aber dass diese Adipositas-Epidemie ja durchaus auch strukturelle Ursachen hat, die in der Art der Ernährungsmittelversorgung der Weltbevölkerung liegt, die sich eben sehr radikal geändert hat und auf unsere Genetik trifft, die mit solchen Maßen an hochverarbeiteten, zuckerangereicherten Lebensmitteln einfach nicht klarkommt.
Das stimmt, das aber trifft für viele andere Erkrankungen natürlich auch
zu, absolut,
oder?
Das
also,
absolut.
Wie heißt das? Mikrostaub und Lungenkarzinom, Feinstaub.
Genau. Ja. Mikroplastik.
Mikroplastik, auch PFAS, also, aber auch der Feinstaub, den meinst du, Marco, oder?
Ja, genau, aber es gibt ja viele Einflüsse, die einen direkten gesundheitlich schädigenden Effekt potenziell haben, die dazu führen, dass gewisse Erkrankungen in ihrer Inzidenz zunehmen und die müssen halt behandelt werden. Das ist eigentlich fast sekundär, woher sie kommen. Das gilt für die Adipositas ja im weitesten Sinne nach meinem Empfinden auch.
Als Soziologin würde ich dir insoweit widersprechen, als dass es ja beides braucht. Du brauchst natürlich als Arzt den individuellen Patienten, dem du helfen willst. Das nennen wir auch Verhaltensprävention und individuelle Behandlung. Aber es braucht eben auch die Verhältnisprävention, also die Arbeit an den strukturellen Bedingungen. Und die ist oft effektiver, ja, als nur aufs Individuum zu gucken. Und was wir gesehen haben bei der Adipositas, das sehen wir auch bei der COPD, du hast das Beispiel angebracht, das ist eben so, dass man guckt auf den Einzelnen und nicht sieht oder manchmal vernachlässigt, dass zum Beispiel Feinstaub ein Riesenproblem ist und Menschen, die arm sind, sowieso mehr belastet sind, die an den Straßen wohnen, ne, wo Feinstaub ist, dass man da nicht drauf guckt, sondern die individuelle COPD alleine behandelt. Das ist dann schon eine Abwägung, die man machen muss, auch bei der Adipositas.
Verstehe ich. Bin ich auch vollkommen einig, weil da natürlich wir einmal über die Prävention und einmal über die Therapie der akuten Erkrankung sprechen, genau. Oder? Prävention, vollkommen einig, wir werden das Adipositas-Problem nie in den Griff bekommen, wenn wir nur die akuten betroffenen Fälle therapieren. Absolut. Dazu genau. Gehört Prävention. Prävention ist auch die urärztlichste Eigenschaft eigentlich von allem, was wir tun können. Ja, da Steuer auf Zucker und so weiter. Es gibt ja viele Ideen, die man da machen kann. Das meinst du mit Verhältnisprävention, ja, nehme ich an?
Genau.
Verhaltensprävention, das, was ich meinem Patienten rate, mehr Sport, weniger Essen, ist allerdings nicht mehr als Prävention, wird häufig mit Therapie verwechselt, ne? Das sagen wir auch immer wieder im Podcast, wie so ein roter Faden. Mhm. Es gibt keinerlei Daten, die belegen, dass man mit Lifestyle-Modifikation dauerhaft als Adipositas-Betroffener sein Gewicht effizient reduzieren kann.
Genau.
Trotzdem hält es sich übrigens auch bei den Verschreibern der Medikamente jetzt und so weiter. Das ist ja eine interessante Diskussion, die wichtig ist. Ja,
aber trotzdem gehört das natürlich auch zu unseren ärztlichen Aufgaben, bei betroffenen Patienten so eine grundlegende Education umzusetzen, was gesundes Leben angeht.
Vollkommen richtig, aber wir sollten sie nicht als Bedingung darüber oder dafür nehmen, ob jemand dann die effektive Therapie zur Verfügung bekommt oder nicht.
Ich glaube, das ist
wichtig. Ja, das verstehe ich ganz absolut. Wir dürfen uns nur nicht auf diese Diskussion einlassen, zu sagen, das ist doch alles Quatsch und kommt zu spät, sondern es gehört einfach auch dazu, als Teil einer therapeutischen Intervention.
Okay, dann muss ich mich in meiner Botschaft ein bisschen korrigieren, wenn das rübergekommen ist. Natürlich ist es wichtig. Ein dauerhafter Gewichtsverlust geht auch nicht ohne präventive Maßnahmen. Aber was ich sage, ist, dass eine Prävention im akuten Fall häufig zu spät kommt. Wann machst du eine präventive Maßnahme, um das Entstehen einer Erkrankung zu verhindern? In den Fällen der Adipositas, die Patienten, die zu uns in die Sprechstunde kommen, ist das in der Regel 20, 25, 30 Jahre zu spät.
Ja, korrekt.
Natürlich müssen diese präventiven Maßnahmen gemacht werden. Schulerziehung, Thematisierung von Ernährung, Zuckersteuer, ich sag's nochmal, weil mir nicht andere Dinge einfallen. Ja.
Schulessen, großes
Schulessen.
Und der zweite Moment, wo die Prävention ins Spiel kommt, ist nach meinem Empfinden, wenn ich eine chronische Erkrankung so weit kontrolliert habe, dass der Patient damit eine akzeptable Lebensqualität hat, um zu verhindern, dass die chronische Erkrankung wiederkommt, dann wird Prävention sinnvoll.
Sekundärprävention.
Absolut. Das ja, also wenn ich einen Patienten mit Lungenkarzinom habe, das Beispiel sage ich auch immer wieder, dann nützt es nichts, ihm zu empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhören, sondern braucht er eine effektive Therapie der vorhandenen Erkrankung. Aber eine präventive Sekundärmaßnahme wäre es dann schon, auch hinterher nicht wieder mit dem Rauchen anzufangen. Das wäre ziemlich dämlich. Also in dem Kontext Lifestyle-Modifikation absolut notwendig, aber eben als Prävention und nicht als Therapie.
Und was ich dann eben noch draufsetzen würde, und das ist eine ganz spannende Frage, ist inwieweit, da habe ich gerade die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, da bin ich auch drin, da ging es um die Frage von Planetary Health. Also die Aufgabe, aber ne, das Konzept.
Um was?
Das Planetary Health, also das Konzept, ne, dass wir
Planetgesundheit.
Planetgesundheit, genau. Genau, dass wir, und das spielt schon in unser Thema hier so ein Stück weit auch rein, ne, dass es halt um die wirklich Lebensgrundlagen geht. Und die Frage, die da spannend ist, das ist ja ein international weltweites wissenschaftliches Konzept, Planetary Health. Aber die Frage ist, was haben Ärzte für eine Verantwortung? Und das ganz Spannende ist tatsächlich, dass eben das, was da nicht nur in diesem Zusammenhang diskutiert worden ist, sogar in den Lernzielen der Medizinstudies in der Schweiz, in Deutschland noch drin ist, ist die Advocacy-Rolle. Also dass Ärztinnen und Ärzte über die individuelle Verantwortung hinaus, wenn man weiß, dass bestimmte Dinge halt schädlich sind und zwar nicht nur für den einzelnen Patienten, sondern aus Public Health, aus öffentlicher Gesundheitsperspektive, auch eigentlich die Aufgabe haben, ein Stück weit sich politisch sozusagen dazu zu äußern, als Verbände und sowas. Das ist tatsächlich was ganz Spannendes ist, also dass man nicht, also dass, und das sogar in unseren Gelöbnissen mittlerweile vorkommt, also dass wir als Ärzte und Ärzte, sage ich jetzt mal wir, ihr, nicht nur sozusagen die Verpflichtung habt, individuell zu schauen, sondern in Kenntnis, medizinischen Kenntnis, dass Dinge einen negativen Einfluss haben, der so fundamental ist, auch dafür, das sozusagen zu verbalisieren und mit dafür zu sorgen, dass das in der öffentlichen Debatte auch zum Thema wird, weil ihr eine große Vorbildfunktion habt und weil es eben so einen riesen Einfluss hätte, wenn wir auch auf dieser Schraubenebene und nicht nur auf der individuellen dann halt arbeiten müssen. Ganz spannend. Also es ist eine intensive Diskussion darum, ne? Wie weit müssen Ärzte auch politisch sich insoweit engagieren, nicht parteipolitisch, aber gesundheitspolitisch sozusagen.
Ja, formell in einer perfekten Welt müssten wir das. Und tun wir auch. Nur wenn wir jetzt bei dem Kontext von Adipositas bleiben und ich als bariatrischer Chirurg dafür plädiere, dass es eine chronische Erkrankung ist und wir umdenken müssen, weil es sozioökonomisch absurd hohe Kosten für alle Beteiligten bedeutet, ja, also auch aus gesellschaftspolitischer Verantwortung heraus zu sagen, da müssen wir was machen, das geht so nicht, dann sind wir als Ärzte häufig, also wir als bariatrische Chirurgen ja auch, in gewisser Weise wirken wir unglaubwürdig, weil wir natürlich damit dann automatisch auch Therapien propagieren, mit denen wir Geld verdienen. Ja, also wir als Quelle, das haben wir ja über 20 Jahre erlebt als Chirurgen. Wir sind ja mit den Fackeln durch die Internistenlager gerannt und haben gesagt, es ist eine chronische Erkrankung, das muss operiert werden. Es gibt keine bessere Therapie, man muss es operieren. Und ich sag mal, der Effekt war ja minimal. Wir haben ja kein Umdenken erzielt. Zum Teil auch, weil die Messenger jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger hätten ausgesucht werden können, mit einer höheren Glaubwürdigkeit. Aber natürlich auch, weil wir unglaubwürdig sind, wenn wir eine Therapie propagieren, mit der wir Geld verdienen.
Wichtig ist ja deswegen, dass es eine wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Medizin braucht, die ja gezeigt hat, dass es durchaus, ja, also dass man das auch kritisch immer untersucht und sieht, naja, was bringt es was.
Die gibt es ja viele Jahre schon.
Eben, genau.
Also das ist ja in interessanter Weise eine Diskussion, die jenseits der wissenschaftlichen Datenlage geführt wurde. Das war ja von Anfang an immer hoch emotionalisiert.
Wie vieles in der Medizin, auch wenn wir das manchmal nicht eingestehen.
Ja, und speziell im Bereich der Adipositas-Medizin, weil wir haben es ja beim letzten Treffen und Gespräch ja auch thematisiert. Dicke Menschen halt negative Gefühle erzeugen bei anderen, die nicht dick sind. Das ist Fakt, das zumindest ist ja messbar.
Zumindest in unserem Breiten. Ne? Ja, also wir haben ja diesen Implicit, ich weiß nicht, ob ich darüber gesprochen habe, ist ganz spannend, wenn man sich das anguckt. Es gibt ja so ganz spannende Tests, wo man auch sozusagen die innere Sozialisation mitmessen kann. Der heißt impliziter Assoziationstest, IAT-Test. Der ist weltweit ganz berühmt und den kann man tatsächlich machen für alle Gruppen, die klassischerweise, klassischerweise eben unter dieser Diskriminierung oder Stigmatisierung leiden. Dazu zählt die Adipositas, dazu zählt Stereotypen wie Männer können rechnen, Frauen können malen, verschiedene Sachen in dieser Richtung,
nicht.
Ne? Also, verschiedene Arten von.
Ich will sagen, stimmt doch. Zwei Deppen, ein Gedanke.
Genau. Und das ist halt ganz spannend, dass man weiß, dass es tatsächlich sehr internalisiert ist. Und da sieht man eben auch die Vergleichswerte. Das ist ganz spannend. Ich hab den auch schon öfter gemacht, ne, und zeige das auch diskutiere das auch mit Kolleginnen und Studierenden und lade auch dazu ein. Und ich bin Outlayer, weil ich tatsächlich unter den 5% liege, die adipöse Menschen sympathischer findet als nicht adipöse Menschen. Ich muss aufpassen als Ethikerin am Unispital zum Beispiel, wenn ich mit Patientinnen mit Ernährungsstörungen auf der anderen Seite zu tun habe, weil ich anscheinend die Neigung habe, dünne Menschen nicht so sympathisch zu finden. Da liege ich aber tatsächlich nicht im Schnitt. Währenddessen auch ich, und ich würde sagen, ich habe schon eine feministische Ader, auch finde, dass Männer, also nicht finde, nicht kognitiv, das also nicht im Kopf, sondern ich kann messen, dass ich wirklich denke, Frauen können nicht rechnen. Und das ist etwas ganz spannend, da kann man nichts machen. Und das ist total spannend, sich anzugucken.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Test machen möchte.
Doch, der ist cool.
Ich mache ihn heimlich.
Wir verlinken den und den kann jeder machen, ist wirklich cool.
So machen wir das. Wobei, ich nochmal ganz kurz zurück zur Prävention. Im Bereich Prävention sind Chirurgen doch eigentlich vollständig raus, oder? Oder nicht?
Ja, also wenn du jetzt meinst, als Ärztin oder Arzt, kann man sagen nein, weil eigentlich ist jede Ärztin, jeder Arzt hat genauso, also wir haben vier Therapieziele, oder? Ja, oder?
Ein Chirurg ist ein Arzt.
Das ist mal das Erste, das steht ja nicht im Hippokratischen Eid, ihr seid ja so komische Steinschneider nach dem Eid, also man kann euch ja nicht ernst nehmen, deswegen schwört ihn auch keiner.
Das nennt man Stigma einer kompletten Berufsgruppe.
Ganz genau, also den Eid hat sowieso niemand geschworen, das wird ja mal behauptet, aber zurück zu deiner Frage, tatsächlich ist ja Krankheiten vorbeugen, Kranke kümmern, den vorzeitigen Tod vermindern, nicht den Tod, ne? Welttodesrate bleibt 100%, und sich um Sterbende kümmern, Beistand zu leisten. Das ist für jede Ärztin, jeden Arzt, egal welche Fachrichtung, sind das die vier Therapieziele, die wir eigentlich haben. Ne? Und dazu zählen natürlich auch chirurgische Kolleginnen und Kollegen, die sich genauso engagieren, so wie ihr hier, für genau diese Fragen darüber aufzuklären, mit dafür zu sorgen und so weiter.
Na, ich wollte eigentlich so eine Brücke schlagen. Also ich sehe das nämlich ganz anders.
Ah ja, guckste.
Weil, schon mal, Chirurgen wissen, was die Krankheit Adipositas machen kann, was sie bewirken kann. Und ich glaube, wenn man darüber aufklärt, dann hat das ja auch sehr viel mit Prävention zu tun.
Das absolut.
Heißt, Chirurgen könnten das ja machen, ne?
Tun es ja teilweise, aber nicht genug vielleicht, ne? Zumindest nicht alle, die das eigentlich, die Fähigkeit und das Wissen eigentlich hätten, das zu tun.
Also nicht jeder hat einen Adi-Podcast.
Nicht jeder hat einen Adi-Podcast.
Ja, da erinnere ich mich an eine kleine Anekdote. Ich glaube, das war auf einem deutschsprachigen Kongress vor 10, 15 Jahren oder sowas, wo ich tatsächlich in einem nicht chirurgischen Publikum als chirurgischer Sprecher das Konzept der präventiven bariatrischen Chirurgie versucht habe vorzustellen. Das, also geht ja immer um die Diskussion, wen wollen wir denn operieren? Also, und das ist eine Ressourcenfrage, oder? Also ja. Wir müssen sinnvoll mit den Ressourcen umgehen, müssen kosteneffektiv sein. Also wäre der ideale Patient ja der mit dem höchsten kardiovaskulären Risiko beispielsweise, also mit einem metabolischen Syndrom, zentraler Adipositas, Diabetes, Schlaf. Also kennen wir ja alle diese Latte an Begleit- und Vorerkrankungen. Dummerweise sind das natürlich auch die Patienten mit dem höchsten Risikoprofil. Das heißt, kannst du die Uhr nachstellen, dass die wahrscheinlich auch die Komplikationsraten dann nach oben korrigieren, was dann wieder andere Kritiker auf den Plan ruft. Aber es ist ja durchaus auch sinnvoll und gängige Praxis, Patientinnen und Patienten zu operieren, die jetzt in der Gewichtskategorie jetzt vielleicht nicht bei Klasse 3, sondern bei Klasse 2, also knapp über BMI 35 sind, die sich als junge Frauen beispielsweise unter starken gesellschaftlichen Druck fühlen, sich nicht wohlfühlen, einen dokumentierten, nachvollziehbaren Leidensdruck haben, aber formell noch nicht medizinisch krank sind. Alles, was wir haben, sind diese Framingham-Studien, die zeigen, in einem BMI von 36 hast du eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit an Herzinfarkt, an Krebserkrankung und so. Aber das haben sie halt noch nicht. Trotzdem machen wir da eine Operation. Und das ist, nach meinem Verständnis, ist das eine klassische präventive Maßnahme. Und die ist auch kosteneffektiv. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das sinnvoll ist. Wir können den Tod nicht verhindern, das stimmt, aber wir können den Zeitpunkt des Todes signifikant nach hinten hinausschieben.
Und die Lebensqualität verbessern noch
so ist dorthin. Was fällt dir denn zu diesem Konzept ein?
Also grundsätzlich ist es auch da. Ich bin ja nicht nur Ethikerin, sondern vertrete wirklich, also mit Herzen, etwas, was alle sagen, ist selbstverständlich, eben die evidenzbasierte Medizin. Und da ist es eben ja genau wichtig, für jede präventive Maßnahme genau wieder hinzugucken, was ist tatsächlich, was wissen wir tatsächlich an Nutzen? Und das ganz unabhängig von den Emotionalitäten, die ganz stark da sind, also gerade in dem Bereich, wirklich zu gucken, was genau konkret
merkt man gar
bringt
nicht,
das.
Ne?
Nee, merkt man überhaupt nicht, genau. Und das ist schon ganz wichtig, auch zu gucken, also je früher. Also es ist nicht so, ich finde, es ist nicht so ganz unkritisch zu gucken, je mehr man, also wenn man sozusagen den Begriff der Krankheit oder des Risikoprofils immer weiter Richtung niedrigeres Risiko, und das gilt jetzt nicht nur für Chirurgie oder sondern für alle Maßnahmen, macht, desto geringer ist ja schon auf die Breite gesprochen der Effekt. Ne, was wisst ihr, was ich meine? Also es ist halt ein Phänomen, das man verstehen muss, dass man, wenn man Menschen screent und mit niedrigerem Risiko behandelt, hat man letztlich halt einen weniger starken Effekt auf die Leute, weil die Bretter Wahrscheinlichkeit nennt man das, ist einfach so gering für das, was man dann nachher bewirken kann. Das heißt, absolut, man muss genau das, was du ja gerade geschildert hast, auch mit Studien belegen und nicht nur mit Studien belegen, dass es was bringt, sondern wie viel es tatsächlich bringt und ob der Nutzen für den Menschen sinnhaft ist. Deswegen finde ich das so wichtig, dass man nicht einfach nur aufklärt, sondern diesen Nutzen auch mit den besten Tools, besten Instrumenten, die wir haben, eben mit evidenzbasierten Entscheidungshilfen zum Beispiel zeigt, also verdeutlicht, wenn sich zum Beispiel Menschen mit dem und dem BMI operieren lassen, oder? 1000 Menschen, die sich operieren lassen, 1000 Menschen, die sich nicht operieren lassen. Was bringt das dann genau für einen Effekt? Und das zu verdeutlichen, auf der Basis eine Entscheidung zu treffen. Das wird aber oft ja nicht so gemacht, ne? Also wir verwenden das ja oft nicht, sagen wir mal, die echt guten Konzepte für gemeinsame Entscheidungsfindung, dass wirklich evidenzbasierte Entscheidungshilfen herangezogen werden, um das zu verdeutlichen. Das haben wir leider in vielen Bereichen noch nicht, obwohl es das auch für bariatrische Chirurgie gibt. Und die könnte man dann auch eben genau für solche Zwecke auch einsetzen, um eine gut wohl informierte Entscheidung zu treffen. Darum geht's ja. Ne? Das finde ich ganz wichtig.
Naja, die Daten gibt's ja. Also es ist ja von der SOS-Studie gibt es ja Daten, die deutlich zeigen, dass die Inzidenz der postbariatischen Typ 2 Diabeteserkrankung signifikant nach unten korrigiert wird.
Genau, und es gibt sogar evidenzbasierte Entscheidungshilfen, die aber im deutschsprachigen Raum, jetzt für die Adipositas meines Wissens, es gibt eine für bariatrische Chirurgie tatsächlich im schleswig-holsteinischen Universitätsklinikum. Das würde ich mir wünschen.
Grüße
dass
gehen
Menschen,
raus.
Die Chancen haben.
Wie sieht das denn praktisch aus? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, dass man Menschen, dass man tatsächlich genau mit den Menschen, mit denen du sprichst, mit denen ihr sprecht, nicht anhand sozusagen einer Aufklärung sagt, das würde ich empfehlen oder das ist sozusagen das, sondern wirklich durch so eine Entscheidungshilfe, die Qualitätskriterien hat. Das gibt's halt für ganz, ganz viele Situationen in der Medizin, wo man wirklich ganz wichtige Abwägungen trifft, die einem ja auch wichtig sind, persönlich wichtig sind, dass man das eben auch verdeutlicht, dass man sagt, das sind, wie gesagt, das sind absolute Risiken verdeutlicht zum Beispiel, dass man sagt, 1000 Menschen, die in ihre gleiche Gewichts-BMI haben, 1000 Menschen, die das nicht machen, wenn ich jetzt operiere, wie viel von diesen 1000 sind dann, genau wie die Studie, dann nicht in Prozenten ausgedrückt, sondern verbildlicht, werden dann zum Beispiel weniger sterben. Und das hilft total, das ist zigfach nachgewiesen.
Das sind die Smileys,
ganz genau.
Genau. Guck nicht glücklich. So.
Genau, und das weiß man, dass Menschen, wenn man so sozusagen Menschen mitnimmt, dann versteht man, dann wird nicht die Indikation durch den Arzt gestellt, das ist nämlich der Unterschied, sondern die Indikation wird gemeinsam erarbeitet. Und das ist wirklich ein Unterschied. Ja? Der harte Herangehensweise, die Mayo Klinik, also die beste Klinik in der Welt, schreiben sich das zum Teil wirklich auf die Fahnen. Und das würde ich mir wünschen, gerade für diesen Bereich, den du darstellst, weil das ja, ne, wenn man jetzt in diesen präventiven bariatrischen Chirurgiebereich kommt, glaube ich, wäre das ganz, ganz hilfreich, das verdeutlichen, verdeutlicht zu bekommen.
Klingt nach einem Leistungs- bzw. nach einem Auftrag für uns, das umzusetzen.
Ich fände es toll, ich fände es toll.
Tanja, lass mich nochmal eine Klammer schließen. Die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, haben Medikamente etwas an der Wahrnehmung und der auch Stigmatisierung der Krankheit getan? Du sagst ja.
Ja.
Lässt sich das messen? Hast du da Daten auch dazu?
Ja,
als Evidence-Based Medicine-Fanatikerin und zu Recht Fanatikerin.
Also
können wir das messen?
Wir können das sicher messen. Ich hab die Daten aber nicht. Das wäre spannend, das nochmal anzugucken und das wirklich, wirklich auch, also belastbare Daten habe ich mir nicht angeguckt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es die gibt. Was wir merken ist, dadurch, dass das in die, also es ist, also was man ja wirklich merkt, das ist so, das ist auf Plakaten, es ist in der Welt. Alle wissen, man kann mit Medikamenten abnehmen. Und das Spannende ist ja, weil wir so ein, muss man ja auch auf der anderen Seite drüber reden, so einen Schlankheitswahn haben, oder? Ist das plötzlich was sexy ist, auch für die ganze Bevölkerung? Und man merkt, aha, da, ne, das ist was, das will ich ja vielleicht auch haben, obwohl ich gar nicht adipös bin. Das macht ja für die, die eigentlich normalgewichtig sind, was, dass man merkt, okay, das ist was, wo man eingreifen kann. Und das hilft ja auch zu verstehen, vielleicht ein Stück weit, dass es eben etwas ist, was man damit macht mit diesen Medikamenten, einzugreifen in etwas, was man früher geschildert hat als reine Beherrschung oder Willensproblematik. Mhm. Und natürlich weiß man jetzt viel mehr in der Bevölkerung, dass es eben nicht so ist. Es ist nicht einfach, isst doch weniger und mach mehr Sport. Mhm. Das merkt halt jeder, weil jeder sozusagen damit konfrontiert worden ist in den Diskussionen. Also jeder würde ich nicht sagen, aber viel, viel breitere Teile der Bevölkerung verstanden haben. Das ist ein biologischer Zyklus, in dem man da eingreift durch die Medikamente, der anscheinend, ne, der uns alle betrifft, so ein Stück weit. Wir alle haben den. Ne?
Aber das ist bis jetzt nur eine Hypothese, oder?
Das ist eine Hypothese. Hm. Ich wette, dass es da schon was zu gibt. Ich habe das für Gene, damals gewichtige Gene. Dafür haben wir das schon damals, als ich noch in Marburg war, untersucht, dass der Effekt, dass man gecheckt hat damals, da gab es das ja noch nicht, dass Adipositas eben auch genetisch stark mitbedingt ist. Ja? Das hat entgegen dem, was man früher gedacht hat, es gibt eine Stigmatisierung, nee, das hat die Leute ganz stark entlastet, ja. Weil nämlich das Schlimme war, dass man immer, ne, dann konnte man sagen, guck mal, es ist eine konstitutionelle Frage, es ist nicht, weil ich doof bin und faul bin oder was auch immer Menschen, die adipös sind, ja zugeschrieben wird. Ne? Und da hatte man aber noch nicht den Effekt, dass man tatsächlich gemerkt hat, man kann was tun.
Was natürlich auch die Gefahr birgt, eine gewisse Externalisierungstendenz an den Tag zu legen.
Es sind ja immer die Gene. Ja, haben wir auch gedacht damals. Es gibt auch ein schönes Buch dazu, was da veröffentlicht worden ist. Aber tatsächlich war das eher wirklich so Menschen, die adipös sind. Und das habe ich selber nicht erlebt. Das wissen nur Menschen, die es erlebt haben, genau wie als weiße Mensch nicht weiß, wie es ist, als Schwarzer durch die Welt zu rennen. was man zugeschrieben kriegt, ist ja so stark mit dem Selbstschuldensprinzip und der Stigmatisierung, dass ich glaube, so ein Stück weit Entlastung auch in Ordnung ist. Mhm. Also ich glaube, dass diese Entlastung ist, war unglaublich hilfreich. Das haben wir damals auch noch nicht so, bevor wir diese Studien gemacht haben, noch nicht so verstanden. Und da ist so viel Druck im Kessel gegenüber Menschen, die adipös sind, dass diese Botschaft, es ist nicht allein du, ja, einen sehr psychologisch eher einen hilfreichen Effekt gehabt hat.
Ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das stimmt, muss ich ehrlich sagen, weil in der, also auch da wieder N gleich 1 Beobachtung, oder? Aber man, und das kennen wir auch aus der Chirurgie. Früher, als es anfing, waren das unkontrollierbare Fressmaschinen. Da müssen wir den Magen klein machen und zur Sicherheit bauen wir noch was vom Darm um, damit das, was sie essen, noch weniger aufgenommen wird. Das war die Idee für den Magenbypass. Dann hat man irgendwie über irgendwelche physiologischen Untersuchungen rausgefunden, da steckt doch deutlich mehr dahinter. Chirurgen haben die Antwort auf eine Frage gefunden, die sie gar nicht kannten, oder? Also, oder
die sie gar nicht gestellt haben.
Ja, also die richtigen Fragen dann zu stellen, war es dann plötzlich so ganz sexy zu sagen, hier gewichtsunabhängige Maßnahmen und so weiter. Damit sind dann auch alle durch die Welt spaziert. Und irgendwann kam es dann, ja, es ist ja auch gar nicht die Schuldfrage. Die Patienten können nichts dazu. Es ist eine Erkrankung auf hypothalamischer Ebene. Das haben dann auch ganz viele raus, aber geglaubt haben es viele nicht.
Mm, genau.
Ja, viele Chirurgen haben es gesagt, weil es sexy ist und weil es en vogue ist und das auch, weil wir damit Geld verdienen, weil es unterschwellig auch dazu führt, dass du als vermeintlich empathischer Therapieanbieter attraktiver bist für einen Patienten als jemand, der sagt, ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und ich glaube, dass das in der Medizinerwelt auch so ist. Ich glaube, dass viele Leute das behaupten, weil es einfach en vogue ist, aber insgeheim es nicht glauben. Und das siehst du daran, dass fast alle, die auf ihren Homepages, jedenfalls die, die ich gecheckt habe, Medikamente anbieten und sagen, es ist, wir Kosten werden übernommen, gibt ja immer dieses Q&A, Standardfragen, wie lange zahlt die Kasse unter diesen und wie lange. Da steht immer, dass der Erfolg der Medikamente abhängig ist von einer Lebensstiländerung der Patienten. Immer. Aber nicht im Sinne von, sie können das Ergebnis der Medikamente, die sie übrigens ein Leben lang einnehmen müssen, verbessern, wenn sie zusätzlich noch es schaffen, sich körperlich mehr zu bewegen und Muskel aufzubauen und sich anders zu ernähren, sondern es ist eine absolute Bedingung dafür, dass die Medikamente zum Erfolg führen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist nach meinem Empfinden ein komplett missverstandenes Krankheitsbild. Insofern würde ich das anzweifeln, tatsächlich, dass es da schon zu einem Umdenken gekommen ist durch
bei
die Medikamente.
Du meinst
bei allen Gesundheitsanbietern, wenn du so willst. Ja. Also bei denen, die die Medikamente verschreiben, bei den Chirurgen, wir haben 20 Jahre Vorsprung, da hat sich schon ein bisschen was getan, aber da gibt's auch noch viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Ja. Jetzt werden diese Medikamente ja auch in einem relativ großen Umfang und größer werdend, so ist mein Eindruck, genutzt von, sagen wir, Menschen, die die Kriterien für die Erkrankung Adipositas gar nicht erfüllen. Also klassische Lifestyle-Indikation. Also so ein bisschen 5, 8, 10, 12 Kilo zu viel. Ich habe in einem halben Jahr eine Hochzeit, möchte ins Kleid passen, solche Sachen. Was ist denn aus deiner Sicht der Impact von solchen Situationen auf die Erkrankung Adipositas? Wird das banalisiert dann? Oder wie ist deine Sichtweise aus soziologischer, ethischer Sicht?
Nee, ich glaube, eine Banalisierung ist das nicht. Ich glaube, der Mensch, der das nimmt aus diesen Lifestyle-Gründen, der unterliegt eben diesem Schönheitsbild, was es ja übrigens nicht nur, also nicht überall auf der Welt gibt. Das finde ich ja schon nochmal ganz spannend zu sagen. Also die Wahrnehmung, dass das schön ist, das ist ja nicht weltweit so. Und das war auch in der Geschichte nicht so. Das vergisst man immer. Also ne, das ist was. Und das ist eher, dass man etwas nutzt. Und das kennen wir ja auch. Also ich meine, wir kennen das Phänomen der Selbstoptimierung. Das ist ja dahinter. Also die Selbstoptimierung, das kennen wir in ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Wir haben Beta-Blocker, die man gibt bei bestimmten Herzerkrankungen. Das nehmen klassischerweise Musiker für Auftritten. Ja? Also wir haben das Phänomen, dass wir ganz viel, ich sag mal, Medikamenten in der Wirkung her nutzen für eine Selbstoptimierung, die ja ein ganz starkes gesellschaftliches Phänomen ist, oder? Also zu passen in Ideale, in Normen. Ne? Das würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt, also das denke ich nicht, weil das sozusagen das Starke dahinter ist, sich selbst zu optimieren, dass das sozusagen direkt mit den adipösen Menschen und dem Bild dazu zu tun hat. Wo wir natürlich ein Riesenproblem haben, ist mit, und das haben wir auch schon gerade bei Corona, aber auch danach gemerkt, ist, dass wir tatsächlich ja begrenzte Arzneimittelressourcen haben. Und wenn wir Engpässe kriegen, das haben wir ja immer wieder, das Problem, dass wir Medikamente haben, wenn man selber zahlt, dann ist es nicht das einzige Gerechtigkeitsproblem, die einen können sich es leisten, die anderen nicht, sondern einfach der Supply, also dass wir die haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn wir einen Run auf ein Medikament oder auf irgendwas haben, wo die einen wirklich krankheitsmäßig wirklich vom Leben quasi abhängen, also wo es wirklich um die Dinge geht, die wir erstmals Ärzte und Ärzte therapieren möchten und was von den Krankenkassen auch refinanziert wird und demjenigen, die das eben nutzen wollen, um sich ein Stück weit selbst zu optimieren, um schöner zu werden, oder? Das ist, würde ich jetzt in diese Schachtel, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Adipositas, dass das ein Problem ist, aber das Versorgungsproblem, das ist natürlich da. Das ist an allen Ecken und Enden da. Wir hatten das eingangs, bevor wir den Adi-Podcast hier aufgenommen haben, drüber gesprochen, auch jeder chirurgische Kollege, der in der plastischen Chirurgie arbeitet, also der die Brandverletzten macht und eine Schönheitsklinik aufmacht, das ist ja nicht nur das, da kann man ja alles machen. Nur der fehlt dann eben auch für diejenigen, die wirklich krank sind. Es geht nicht nur um Ressourcen von Medikamenten, es geht um Ressourcen von Manpower, Womanpower, oder? Und wenn das immer mehr in diese Lifestyle-Richtung shiftet, Arbeitszeit, Ressourcen, alles Mögliche, dann der Gap zwischen denen, die es wirklich brauchen und denen, also lebensnotwendig brauchen und denjenigen, die sich noch weiter optimieren. Und das ist nun mal auch ein sozialstrukturelles Phänomen, ne? Man kann sich das nicht, also es hat was mit Arm und Reich zu tun damit. Absolut. Dann geht diese Schere total weiter auf. Und das nennt man in der Ethik und Sozialwissenschaft das Inverse Care Law. Dass diejenigen, die es am meisten brauchen in einem nicht solidarisch finanzierten System, wo marktwirtschaftliche Dinge immer mehr einen Einfluss haben, am wenigsten bekommen. Das hat schon der Julian Todorhart, das war ein alter Hausarzt, ganz berühmt geworden im Lancet, das ist eine ganz berühmte Fachzeitschrift, die wir alle kennen als Medizinerinnen und Mediziner, 1971 publiziert, ist zigfach nachgewiesen. Ja, das Problem. Und das haben wir sicher auch bei der Frage von, die Medikamente als Lifestyle-Medikamente dann quasi zu kaufen und
Wobei ich glaube, dass die Medikamente natürlich einen großen Nachteil gegenüber der bariatrischen Operation von der Marke her alleine schon haben. Die bariatrische Chirurgie hatte Gelegenheit, sich 20, 25 Jahre zu etablieren. Da gab es noch wenig Social Media, da gab es Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, Studien anzufertigen und so weiter und so fort. Das hatten ja diese Medikamente bis jetzt überhaupt nicht. Und die Lernkurve, die geht ja so massiv steil, wenn du dich jetzt mit Patienten unterhältst oder wenn du jetzt in den Bereich Social Media gehst, jeder zweite Kommentar, ja, aber wenn du sie absetzt, nimmst du sofort wieder zu. Ne? Du nimmst sofort wieder zu. Diese Möglichkeit, wie bei der bariatrischen Operation, dass man erstmal wirklich langfristige Ergebnisse sichern kann und so weiter. Natürlich, wir wissen, es ist so, ne, sehr viele nehmen wieder zu oder gehen sogar über das Ursprungsgewicht. Aber wenn man die Patientenseite betrachtet, wie schnell, weil ich glaube, da muss ich dem Andi etwas widersprechen, ich glaube, dieser Drop mit den Leuten, die das in Wirklichkeit überhaupt gar nicht brauchen, ich glaube, der Drop ist gelutscht. Also das ist schon vorbei. Also die sind schon zur nächsten Welle gegangen und machen eine Ananas-Diät oder irgendwas anderes.
Matcha ist ganz cool.
Ja, genau. Ne? Also,
was ist das, Andreas? Ne? Habe ich noch nie gehört, Matcha?
Also du, Influencer.
Da stimme ich dir nicht so zu, aber wobei du natürlich sehr viel mehr Insight in Social-Media-Aktivitäten dieser ganzen Influencer hast.
Ich sehe selten noch Influencer, wenn du die Menge der Influencer siehst, die medikamentöse Therapie beworben haben und ihre Ergebnisse präsentieren. Das waren mindestens 5-mal so viel vor 2 Jahren.
Als das losging so.
Auf jeden Fall.
Ja, könnte natürlich auch daran liegen, dass es jetzt zur Normalität gegangen ist. Es bedeutet jetzt, also das, was du sagst, bedeutet ja nicht, dass sie das nicht mehr machen, sondern dass sie einfach nicht mehr drüber sprechen, weil es normal geworden ist. Die reden ja auch nicht darüber, dass sie jeden Morgen einen Kaffee trinken. Oder sich die Zähne putzen, weil es normal ist.
Genau, oder aber, dass Angst haben, diesen Gegenwind zu spüren, Ja, wenn Sie das jetzt noch immer bewerben und sagen, hey, das war total super, ne, ja, für mich.
Ich finde, der Gedanke, den du gerade angesprochen hast, Tanja, hat ja viel damit zu tun, wie neue Therapien auch in den Markt kommen. Und das haben wir als bariatrische Chirurgen natürlich mit einer gesteigerten Interesse beobachtet, wie das mit den Medikamenten passiert ist. Ein Teil der Kollegen natürlich auch aus Angst, dass ihnen die Existenzgrundlage möglicherweise genommen werden könnte, oder? Also die Medikamente werden die Chirurgie ersetzen und aber natürlich sind da Fehler auch wiederholt worden, die einem extrem marktwirtschaftlich orientierten liberalen System geschuldet sind. Den Herstellern ist es natürlich primär egal, wer das benutzt, solange dafür bezahlt wird. Und so ist es eben auch eingeführt worden. Und wenn jetzt einer von den Chirurgen anfängt, mit dem Finger auf die Pharmaleute zu zeigen, ist das nutzlos, weil vor 30 Jahren die Chirurgen das genau so gemacht haben. Die haben auch jeden operiert, der nicht bei 3 auf den Bäumen war, und haben dann on the go rausgefunden, dass ein distaler Bypass bei jemandem mit einem BMI von 36 vielleicht nur so eine halb gute Idee ist, zum Beispiel, oder?
Ja.
Oder
Ethik ist auch eine Haltungsfrage, ist nicht alleine eine Regelfrage. Und es geht, deswegen ist es auch so wichtig, dass man auch sagt, was heißt es eigentlich tatsächlich tugendethisch, lieber Marco? Und das ist ja genauso toll, dass wir sitzen, eine gute Ärztin, guter Arzt zu sein. Und es gibt ja diejenigen, die dem schon auch widerstehen. Ja? Aber natürlich ist der Drive dahin, Geld verdienen zu wollen, was unser gesellschaftliches Systemvertrauen in die Medizin ja leider massiv schwächt. Ja, das müssen wir müssen wissen, was wir verlieren.
Aber es hat,
dass das da ist, ja, und dass wir dafür kämpfen müssen im
absolut.
Guten, dass wir genau dagegen angehen. Zum Beispiel das Inverse Care Law bekämpfen, dass wir wirklich dafür sorgen, dass diejenigen, die es brauchen, auch eher bekommen als diejenigen, die es eigentlich
aber
nicht
wir kämpfen
brauchen.
Mit stumpfen Waffen, weil wir in einem System sind, in dem du für eine vermeintlich unterlassene ärztliche Leistung nicht bezahlt wird.
Ja.
Ja, wir als Chirurgen erleben das ja jeden Tag. Ich habe heute einen Patienten in der Sprechstunde gesehen, der kam zu mir und hat die Hausärztin eine Inguinalhernie diagnostiziert.
Leistenbruch.
Ah ja, genau. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Klassische Austasten, kein Hustenanprall beim jungen Mann. Der hatte eine Ansatztendinopathie. Also operieren wir nicht. Aber das ist eine, in dem Moment, ne, ist das auch eine.
Reden bringt nicht so viel Geld wie machen.
Du kriegst für die unterlassene Operation, was eine hochmedizinisch-ethische Entscheidung ist, keine Vergütung.
So ist es.
Oder ja? Und wir werden auch gar nicht daran gemessen.
Ja, genau.
Ja?
Also da muss ich viel tun, du hast völlig recht. Also was wir jetzt gerade ansprechen, aber es ist wichtig,
aber
das
woher
auch
kommt
zu sagen.
Der Impuls? Von wem? Kommt der von uns Ärzten? Und ist das überhaupt realistisch, wenn wir Teil dieses liberalen Systems sind und ein Großteil von uns in diesem liberalen System auch profitiert?
Also ich glaube, es kam ja von uns Ärzten und der Gesellschaft, wenn man sich die Medizingeschichte angeht, beides ist das Gute und das Schlechte, oder? Wir haben die ganze Medizingeschichte, wo Ärzte und Ärzte mit ganz viel Mut aufgestanden sind. Ganz berühmt ist ja der Semmelweis, oder?
Das Gespräch. Ich spüre gerade dieses Gespräch, entscheidet sich gerade, ob wir es in die Headlines schaffen oder
ja, genau.
Und Tanja und ich dann uns in 2 Wochen einen neuen Job suchen
werden. Ja, genau. Nein, aber es ist ja wichtig, es anzusprechen, das wissen wir ja auch. Es gab immer diejenigen Ärzte und Ärzte auch in der Medizingeschichte, die wirklich dafür gekämpft haben, dass sich die Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung wirklich verbessert. Und auch durchaus, deswegen Semmelweis ist ja ein gutes Beispiel, der Nestbeschmutzer Semmelweis, der eben dann gesagt hat, wir sollen sich die Hände waschen, wo der Rudolf Virchow, der ein ganz berühmter, toller Arzt war und auch derjenige, der gesagt hat, die medizinische soziale Wissenschaft und Hygiene ist ganz, ganz wichtig, gesagt hat, das kann nichts mit den Ärzten zu tun, der hat den ausgelacht. Und wir hatten immer wieder Ärzte und Ärzte, die aus ihrem Grundverständnis heraus gesagt haben, ich muss die Dinge ansprechen, wo ich aus Gruppengrund kritisch bin, wo ich sage, ich will das nicht. Und ne, das gab es auch. Das heißt, wir haben nicht gut und böse, wir haben erstmal, es gibt keine Engel, aber es gibt diejenigen, die durchaus eben auch das Gesundheitssystem, was ja ganz gut ist, auch in vielen Bereichen, mitgebaut haben, was dieses solidarische System, das ist ja viel, viel besser, muss man ja gestehen, wenn man jetzt mal überlegt, als es vor 200 Jahren war. Ne? Also da ist viel, viel Gutes passiert. Ja, ich gehe mal davon aus, ne? Also das ist schon so, dass wir ja, ne, wir haben ein Obligatorium, wir haben zwar rechte Lücken hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, trotzdem ist es ja besser geworden. Das heißt, wir haben ja beides. Aber man muss vernünftig und klar auch diese Dinge ansprechen. Man muss ansprechen, dass Ärzte und Ärzte in unserem System, und das ist jetzt nicht was man nicht nachlesen kann, also der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen in Deutschland beschreibt, dass seit Jahrzehnten die SAMW, die Schweizer Akademie der medizinischen Wissenschaften in der Schweiz, sagen alle das Gleiche. Wir müssen aufpassen mit unserem Gesundheitssystem, ne, dass wir diese Fehlanreize, die da drin sind, du hast einen angesprochen, dass etwas zu tun, Operationen zu machen, viel, viel mehr Geld bricht, auch wenn die Indikationsqualität ganz schlecht ist. Oder man kann es auch anders ausdrücken, einem Menschen eine Körperverletzung zugefügt wird, die ihm eigentlich nichts bringt. Was, ne? Noch ist noch härter, oder?
Ist noch härter. Status,
ja. Genau, ganz genau. Und das wissen wir auch in der Schweiz zum Beispiel nachgewiesen. Orthopädische Operationen werden häufiger bei Privatversicherten durchgeführt. Auch die Zahlen haben wir. Dass man sich da hinstellt und sagt, niet, das mache ich nicht mit. Und das ist alles nachlesbar. Ne? Das heißt, wir dürfen und sollen auch drüber reden. Deswegen ist das ganz gut auch mit der Adipositas, weil das ist ein Gerechtigkeitsproblem, über das wir auch reden, auch darüber zu sprechen. Sind auch Gerechtigkeitsfragen, die da eine sehr, sehr große Rolle spielen auf verschiedenen Ebenen.
Ja, wir sehen das ja in der Adipositas insbesondere jetzt mit der Verfügbarkeit unterschiedlicher Medikamente, die häufig ja dann auf Selbstzahlerbasis verabreicht werden und die notwendigen Mittel, die für diese Medikamente aufgebracht werden, deutlich unterschiedlich sind. Es gibt also günstige Medikamente für die dann offensichtlich sozial Schwächeren und die teureren, die in den Studien zumindest effektiver sind, für die gut situierten. Klassische Zwei-Klassenmedizin.
Mhm. Wobei man immer, ich bin bei so Innovationen auch immer so ein bisschen insofern skeptisch, als dass wir oft bei dem innovativen Medikament, die Studien werden ja auch gepusht und man kann ja auch jede Studie so ein bisschen auch so framen, weil es ist ja auch ein Anliegen der pharmazeutischen Industrie, dass man immer ein neues Medikament auf dem Markt hat, weil dann kann man viel mehr Geld verdienen, weil man hat den Patentschutz. Oft sind das ja nicht das, was so revolutionär oft in den ersten Publikationen ist, das kennen wir überall, zeigt sich dann, sage ich jetzt mal, in der Phase 4 in der Anwendung meistens als gar nicht so, so unheimlich effektiv. Und ne, und oft muss man erstmal gucken, die neueren, da haben wir oft die Langzeitstudien nicht, oder? Ob das jetzt wirklich besser ist, was da beworben wird, da kann man auch genau wieder hingucken, ja, ob das wirklich so einen Effekt hat.
Der Fairness halber, natürlich gilt das für alle medizinischen Studien, das gilt für die chirurgischen Studien.
Absolut,
letztendlich ganz genauso, oder? Ja. Das gilt, es gibt immer diese hochkontrollierten Studien, randomisierte Studien oder von der Industrie, die haben ja dann auch die finanziellen Mittel, um deutlich höhere Fallzahlen in ihren Studien einzuschließen, als wir das in unseren chirurgischen kontrollierten Studien machen können in der Regel. Ist immer die Frage, ob man es nicht machen kann, aber es ist unrealistisch, das so zu erwarten für chirurgische Eingriffe. Und dann wird man häufig in der Real-World-Data-Situation auch eingeholt, mhm, oder? Also, und das wissen wir von den Medikamenten, dass diese maximal erreichbaren Gewichtsverluste A in einer Patientenpopulation erreicht werden, die vom BMI deutlich geringer im Durchschnitts-BMI ist als das, was wir in den chirurgischen Studien einschließen. Und wir wissen, dass der Gewichtsverlust auch eben nicht 15-18% ist, sondern eher 9-10%. Und es ist immer noch super. Und es hat immer noch seine Berechtigung. Und das gilt für die Chirurgie natürlich ganz genauso. Es sind häufig High-Volume-Zentren, High-Volumes-Chirurgen, die dann in diese Studien eingeschlossen werden. In der alltäglichen Versorgungsrealität ist es halt häufig schwierig, diese Zahlen zu erreichen. Das muss man einfach
genau
sagen.
Absolut.
Also wieder eine spannende Folge. Und wir würden gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, dass sie mal schreiben in den Kommentaren, was sie darüber denken. Wie ist das eigentlich mit der ethischen Anerkennung zum Beispiel? Wie sind Ihre Erfahrungen genau über diese Themen, über die wir jetzt gerade diskutiert haben? Ich glaube, wir sehen das immer aus einer bestimmten Bubble heraus, aber Patientinnen und Patienten sind natürlich sehr gerne eingeladen, uns mal zu schreiben, was sie darüber denken.
Ja, also ich würde gerne dieses Konzept der, wie hast du es genannt, gemeinsame Entscheidungsfindung?
Gemeinsame Entscheidung, Shared Decision Making, das Englische, gemeinsame genau, und evidenzbasierte Entscheidungshilfen, Patientenentscheidungshilfen, genau.
Ja, das würde ich mir tatsächlich gerne nochmal ein bisschen genauer anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, da die evidenzbasierten Daten in einer Art und Weise den Patienten zur Verfügung zu stellen, dass sie auch für einen Menschen ohne 6,5 Jahre Medizinstudium verständlich und nachvollziehbar sind.
Ist auch für uns als Mediziner übrigens besser verständlich, weil es gibt ganz viele schöne Studien dazu, dass selbst wir Ärzte und Ärzte ganz viele Dinge nicht gut verstanden haben. Und das will ich auch mal sagen, ja.
Also das würde ich sofort unterschreiben, ja.
Genau. Da gibt's also eine ganz tolle Empfehlung, ist das Einmaleins der Skepsis von Gerd Gigerenzer. Das ist eins so der Standardwerke, die erklärt, warum wir manchmal so viel Quatsch machen und es wirklich auch diese evidenzbasierten Entscheidungshilfen auch zum Beispiel in der Fachwelt Gynäkologinnen und Gynäkologen besser verstehen machen, wie viel zum Beispiel es bringt, eine Mammographie zu machen.
Ja, ist natürlich insofern schwierig, weil das für einen Patienten kaum zu erkennen ist, ob der Weißkittel, der ihm jetzt gerade gegenüber sitzt oder ihr gegenüber sitzt, tatsächlich Meister seines Faches ist oder einfach nur ein Bullshitter, ja, der das eben alle weißen Kittel, alle Holzfußbohnen, gerade in den Praxen, sieht super, super aus, irgendwelche Titel, das ist für die Patienten kaum nachvollziehbar.
Ja, aber deswegen ist so wichtig auch zu sagen, was ist ein guter Arzt? Oder letztens haben wir das diskutiert und ein guter Arzt ist ja erstmal jemand, der sagt, was, bevor man die Patienten zutext, was ist ihnen denn wichtig? Was ist ihnen wichtig? Was darf ihnen auf keinen Fall passieren? Also, dass man nicht unbedingt bei sich anfängt, sondern bei den Menschen da anfängt und dann eben sowas nutzt, wie, ja, diese Materialien und auch auf verlässliche Quellen zum Beispiel verweist, ne? Und ja, nicht auf die Magierhände alleine.
Und ja, da gibt es noch viel zu tun, weil wir es natürlich auch mit einer Patientenpopulation zu tun haben, die jetzt eher nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, wenn sie in eine Praxis oder in eine Klinik kommt,
absolut,
die es in all den Jahren verlernt und aberzogen bekommen hat, für sich selber einzustehen, oder?
Umso wichtiger ist es,
totale Asymmetrie in der Beziehung.
Ja, umso wichtiger ist, dass man das, wie man sozusagen, ich spreche von Empowerment, was ja wirklich hilft, dass man eben das macht, dass man vor die Praxis sagt, wir wollen, dass sie uns fragen, was ist ihnen wichtig, ja, zum Beispiel, was darf nicht passieren, dass man sie ernst nimmt und nicht und wirklich auch solche Materialien anbietet. Ich glaube, das hilft ja auch, um das Verständnis auch wirklich, also um das, die Anerkennung, auch das Gefühl auch der Anerkennung, es ist nicht nur ein Gefühl, es ist ja das reale Anerkennung auch mehr zu leben. Oder?
Also der gute Arzt für dich eröffnet sich dann im persönlichen Gespräch in der Art und Weise, wie er mit dem Patienten interagiert und vielleicht nur sekundär in dem, was wir immer glauben, was Kennzeichen für einen guten Chirurgen sind, Fallzahlen, Zentrum, Publikation, Titel und so weiter.
Ja, also es gibt in diesem angesprochenen Buch von Gerd Gigerenzer einen schönen Spruch vom Chirurgen. Tatsächlich als Headliner steht drauf, ich bin Chirurg geworden, weil ich mit zwei Sachen nichts zu tun haben wollte, mit Psychologie und mit Statistik. Und jetzt, nach 20 Jahren Chirurgie, weiß ich, dass das absolut zentral und unerlässlich ist.
Wer war das?
Das müsst ihr in dem Buch von Gerd Gigerenzer nachlesen, was wir bestimmt auch verlinken, weil das wirklich ein cooles Buch ist.
Ja, das tun wir. Und das lesen wir und haben einen klaren Handlungsauftrag hier für uns.
Ja, mir fällt noch gerade der Unterschied zwischen einem Bullshitter und einem Lügner ist, oder dass der Bullshitter gefährlicher ist als der Lügner, weil der Lügner noch in irgendeiner Form eine Verbindung zur Wahrheit hat. Er behauptet das Gegenteil, aber der Bullshitter erfindet halt irgendwas. Also das ist, glaube ich, für die Patienten dann schon auch nochmal wichtig. Bullshitter sind gefährlich. Versucht euch vor Bullshittern zu hüten. Davon gibt es zu viele, ja.
Auch in der Ethik übrigens.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen, Tanja. Bis zum nächsten Mal.
Sicher. Gerne.
Ja, wie immer, toll, kurzweilig und ich könnte das Ganze noch stundenlang weitermachen.
Das Tanja, vielen Dank. Auch an Marco vielen Dank, dass er jetzt fünfmal noch ein böses Wort ganz zum Schluss mit reingebracht hat.
Ist gut für den Algorithmus. Herzlichen Dank.
Und ich bin glücklich, dass du, auch du, Philipp Rösler, nicht vom Thron gestoßen hast, was die Laufzeit des Podcasts angeht.
Ciao.
Ade.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.